Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcasts zu einer neuen Ausgabe. Daniel, du hast es mir gerade vor gefühlt 30 Sekunden im Off schon gesagt. Wir knüpfen heute an eine Folge an, die vor nicht allzu langer Zeit entstanden ist. Worum geht's heute?
Richtig. Von mir auch schönen Abend, Leute. Das heutige Thema ist kein neues. Es geht um die, ja, es geht um eine Sache, zu der sich viele Menschen schon lange den Kopf zerbrechen. Was wissen wir schon von den Welten, Ebenen oder Dimensionen, die vielleicht direkt vor unseren Augen parallel zu unseren existieren? Welten, die wir uns nicht mal annähernd vorstellen können und die wir aufgrund unserer beschränkten Sinne nicht wahrnehmen können. Finde ich absolut spannend. Und wie du schon gesagt hast, ja, es knüpft ein bisschen an die vorletzte Folge, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber ist nicht so wichtig. Ja, es können Welten sein, die unvorstellbares und komplexes Leben beherbergen. Und dieses Leben ist vielleicht das, was wir manchmal, wenn wir Leuten, die davon berichten, Glauben schenken können, das manchmal in unserer Welt agiert. Vielleicht in der Form von Spuk oder was immer es auch ist, ne? Vielleicht sind es derartige Wesen, die sich manchmal als Anhängsel an die Menschen heften und vielleicht von unserer negativen Energie leben, was viele Leute auch denken. Oder vielleicht von der positiven Energie, wer weiß. Wie gesagt, ich finde das sehr spannend. Ist ein sehr interessantes Thema. Und Leute, ich habe auch noch eine interessante Geschichte, die vielleicht schon ein paar von euch kennen werden. Eine interessante Story, in der es auch um, ja, vielleicht Wesen aus einer anderen Dimension geht. Die werde ich aber ein bisschen später erzählen. Hast du irgendwas dazu zu sagen, Dean, zu diesem Thema schon mal?
Grundsätzlich fühlt es sich so an, als ob wir ein bisschen über Black Goo sprechen, diese Thematik mit Gut und Böse. Und da gab es in letzter Zeit unter einigen Videos ein paar Kommentare dazu, dass wir eine vielleicht zu menschliche, gesellschaftliche Vorstellung dazu haben, was es bedeutet, wenn man sagt, das Gute kommt nicht ohne das Böse und umgekehrt genauso diese Yin-Yang-Theorie oder Thematik. Da gab es einige Kommentare drunter, die sehr interessant waren, dass man durchaus sagen kann, dass man auch davon ausgehen könnte, dass irgendwann auch nur Gutes geschehe oder nur Böses. Das eine muss nicht mit dem anderen zwangsläufig daherkommen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie häufig du vielleicht schon mal an sowas gedacht hast, dass man vielleicht manchmal auch sagen kann, manchmal kann es auch nur in eine Richtung gehen und nicht in zwei Richtungen, so wie wir das halt immer annehmen. Also das ist ein Gedanke, den ich habe zum Thema Black Goo halt, was du angesprochen hast. Und natürlich mit diesen Anhängseln, das bedeutet dann etwas, was nicht von diesem aktuellen Ursprung hier auf der Erde ist. In unserer Realität mag ich mal zu behaupten. Also geht es da auch wieder in Richtung, wenn du schon sagst, Geister zum Beispiel in andere Dimensionen, wo sich wieder etwas geöffnet hat oder öffnen könnte, um Wesen diese Möglichkeit zu geben, bei uns einzutauchen. Handelt es sich um sowas in dieser Richtung?
Ganz genau. Gut und
Ah.
Böse. Finde ich interessant, was du gerade gesagt hast. Gut und Böse ist halt auch so ein Konzept, das wir so erfunden haben, wir Menschen so erfunden haben. Ich habe das letztens schon mal gesagt, glaube ich, hier im Podcast. Was ist schon gut und was ist schon böse? Das haben wir erfunden. Aber anderes Thema, glaube ich. Naja, wir sprechen über eventuelle andere Dimensionen und wäre doch interessant, könnten wir doch nun einen Weg finden, der uns bemächtigt, solche Dinge bewusst wahrzunehmen, über die wir hier immer sprechen. Könnten wir nur irgendwie unsere verkümmerten oder rudimentären Reste von Sinnen, die verantwortlich dafür sind, in solche Welten reinzugucken, freilegen oder reaktivieren? Was würden wir da wohl entdecken? Ne? Ich sage immer, ein Weg, wie man sich dem Problem nähern könnte, nach all dem, was ich jetzt gehört habe, in all den Podcasts, könnte meiner Meinung nach sein, Frequenzen und Schwingungen. Das finde ich ganz spannend, das Thema. Dafür gibt es meiner Meinung nach viele Hinweise, die wir teilweise hier oder in anderen Podcasts schon besprochen haben. Ich denke dabei an die faszinierenden Resonanzkammern von Gunnar Hippmeier in Österreich, die er da untersucht, die sehr interessante akustische Anomalien aufweisen. Und wer weiß, wer die für welchen Zweck gebaut hat. Vielleicht konnte man sich auch anhand von Akustik, von Gesang in eine andere Welt, ja, wie sagt man's, teleportieren, wie auch immer.
Sowas gibt's ja auch in der, ich sag mal jetzt nicht in der Science Fiction, aber schon im Ausgedachten. Ich weiß aber nicht, inwiefern das vielleicht auch wirklich existiert. Der Film Johnny English im Jahre 2003. Du erinnerst dich vielleicht an die Szene, wenn du den Film gesehen hast, als Johnny mit seiner Partnerin in Crime eingesperrt worden ist in diesem Verlies und Der hat dann mit Hilfe von Pfeiftönen versucht, das abgeschlossene Schloss zu öffnen, also aufzupfeifen sozusagen, dass mit den Schwingungen, dass das Schloss sich automatisch dann halt auch öffnet. Ist das auch sowas? Könnte das zum Beispiel so eine Art von Zaubertrick vielleicht sein? Oder so eine Art von Zauberspruch vielleicht vielmehr, um vielleicht in sowas eintauchen zu können? Also auch, wird sowas mit dieser Akustik dann auch gemeint?
Ich würde es nicht Zaubertrick nennen. Ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube, dass Schwingungen auch bei uns im Körper oder im Gehirn vielleicht irgendwas auslösen können und irgendwas freisetzen können, das wir uns jetzt so nicht vorstellen können. Wir haben vielleicht eine Idee davon, aber wir haben halt nur so ein dreidimensionales Gehirn und denken dementsprechend. Ich glaube, dass da viel mehr möglich ist als so Zaubertricks. Aber dass Schwingungen und Frequenzen funktionieren, das ist ja anhand dem. Des Beispiels, das du gerade genannt hast, kann man es ja beobachten. Man kann ja auch Gläser kaputt singen, etc. pp. Und du merkst ja auch, du bist Mundharmonikaspieler, wenn du durch deine Mundharmonika spielst, du merkst ja auch die Schwingungen, wie sie in deinem Körper arbeiten, wie sie funktionieren, es tut ja richtig gut, ne? Wenn man so ein paar tiefe Töne spielt und ganz zurück irgendwie auf dem Rücken liegt und in sein Instrument da reinbläst. Ja, das finde ich gut. Ich bin manchmal, ich wollte es vorhin schon sagen, ich bin manchmal fasziniert davon, wie diese Themen still und heimlich in unseren Alltag eingebaut werden. Und manchmal bekommt man es überhaupt nicht mit. Ich finde das so interessant. Ich habe mit meiner Tochter ist so ein Stop-Motion-Animationsfilm, der heißt Coraline. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, nicht wirklich so ein Zeichentrickfilm, sondern mit so Figuren ist der gemacht wie. Ja, egal. In dem Film zieht so ein junges Mädchen mit ihrer Familie in ein neues Haus und dort gibt es eine kleine Tür und irgendwann geht Coraline durch diese Tür und findet sich auf der anderen Seite in einer parallelen Welt wieder. Eine alternative Realität könnte man sagen. Also es ist dort im Prinzip alles wie bei ihr, nur es ist schöner, es ist farbenfroher und ihre Eltern sind in dieser parallelen Welt viel, viel netter und kümmern sich ganz rührend um sie und aber die Eltern haben Knöpfe als Augen, das ist ganz komisch. Es wirkt alles ein bisschen komisch dann irgendwann, je öfter sie dorthin geht und irgendwann stellt sie fest, dass sie vielleicht nicht mehr hingehen sollte, denn die versuchen sie natürlich in dieser Welt zu behalten und wollen ja auch solche Knopfaugen verpassen. Aber ich will hier gar nicht über den Film jetzt reden. Ich finde das nur interessant, wie die Themen hier mit diesen parallelen Welten und diesen anderen Dimensionen eingebaut werden. In unser alltägliches Leben. Das nimmt man gar nicht so wahr, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ne? Also viele, viele Filme dahingehend habe ich früher immer gerne geguckt, zum Beispiel Alice im Wunderland oder Pans Labyrinth, was weiß ich, wie die alle heißen. Ne? Terminator, da geht ja auch durch so ein, der macht ja auch eine Zeitreise zum Beispiel. Das ist faszinierend, in wie viele Filme das eingebaut wird, das Thema, und man bekommt es irgendwie gar nicht mit, wenn man sich nicht damit befasst. Man denkt zumindest nicht drüber nach, ne?
Lass uns mal kurz in die Welt dieser Dimensionseintritte eintauchen. Ich möchte gerne mal dir insbesondere und vor allem auch der Community eine Frage stellen, aber besonders dir jetzt in dem Moment. Wenn wir uns vorstellen, und wir hatten das ja mit Oliver Tappe ja auch besprochen, mit diesen Dimensionseintritten oder dass man in dieser Möglichkeit ist, dazwischen sozusagen zu verkehren unter gewissen Umständen. Was für mich allerdings immer noch stark offen geblieben ist, unabhängig davon, ist nach den ganzen Informationen, die wir daraus natürlich auch gewonnen haben, dieser Dimensionseintritt. Wie viele verschiedene Wege gibt es denn eigentlich, um in diese erstmal in diese Möglichkeit zu kommen, dass man überhaupt erstmal diese Tür, dieses Portal oder wie auch immer, das ist ja die Frage, die ich an dich habe, wie stellst du dir das vor? Wie sieht denn so ein Dimensionseintritt erstmal aus, ohne erstmal die nächste oder andere Dimension beschreiben zu wollen, sondern nur dieser konkrete Übergang, wie eine Bahnschranke? Wie stellst du dir das vor?
Ich glaube, es gibt viele Türen, aber ich glaube, es gibt nur einen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll. Ich glaube, der Schlüssel, der liegt irgendwo bei uns im Gehirn und man muss ihn irgendwie aktivieren. Aber wenn er aktiviert ist, kannst du vielleicht über viele verschiedene Wege dort, oder vielleicht ist das, was in unserem Gehirn schlummert, schläft, wie auch immer, verkümmert ist oder nur rudimentär vorhanden ist, vielleicht ist das der Schlüssel, der muss erst irgendwie aktiviert werden. Dann kannst du über verschiedene Wege eintreten. Ich glaube, das kommt nachher in der Geschichte vor, auf die wir noch ein bisschen eingehen werden. Ich glaube, dass Farbspektren eine Rolle spielen könnten. Ultraviolett, Infrarot.
Inwiefern?
Ich glaube, dass es kein wirklicher Eintritt ist. Dass es kein so ein Übergang ist, wie wenn du so durch so ein Dimensionstor schreitest oder wie beim Film Coraline, die geht da durch diese Türen, nach hinter dieser Tür so ein sehr stranger Tunnel, durch den sie kriechen muss. Und dann kommt sie auf der anderen Seite dann raus in dieser alternativen Realität. Das glaube ich nicht, dass du irgendwas durchschreitest oder irgendwas durchfliegen musst. Ich glaube, wir sind mittendrin in diesen anderen Realitäten, anderen Dimensionen. Wir sind schon mittendrin. Wir können es nur nicht wahrnehmen, können es nur nicht sehen, können es natürlich physisch auch nicht fühlen. Da wird es bestimmt einen Weg geben.
Aber wenn du etwas nicht sehen kannst und wenn du etwas nicht fühlen kannst, und wenn es ja scheinbar nur im Worte der Menschen existiert, wie viel Realität kann ich dem denn zusprechen?
Tja, Realität in dem Kontext ist schwierig, ich weiß. Es ist halt eine alternative Realität. Es ist eben eine andere Ebene. Es gibt die interdimensionale Hypothese. Hast du davon gehört?
Nee,
Das fällt mir jetzt
natürlich
gerade.
nicht.
Okay, sorry. Das fällt mir jetzt dazu ein. Die interdimensionale Hypothese. Das ist die Idee, dass zum Beispiel UFO-Sichtungen daher rühren, dass Menschen andere Dimensionen erleben. Dimensionen, die separat, genau neben unseren existieren. Die Idee, dass es physische, höherdimensionale Ebenen gibt, könnte ein Ansatz sein, verschiedene Phänomene zu erklären, wie zum Beispiel UFOs, sagen wir so, wie zum Beispiel UFOs und deren teils unfassbaren Flugmanöver. Das ist die interdimensionale Hypothese. Ist ganz interessant. Leute wie zum Beispiel John Keel haben die dann irgendwann, glaube ich, angenommen, haben sich der Hypothese zugewandt, weil sie für sie interessant wurde. John Keel hat zum Beispiel dann irgendwann den Begriff ultraterrestrisch benutzt für sogenannte nichtmenschliche Entitäten, wo immer sie auch herkommen. Und im Gegenzug dazu steht ja die außerirdische Hypothese. Ich glaube, so nennt man das. Das besagt ja, dass außerirdische oder irgendwelche Wesen, was immer es auch ist, von anderen Galaxien und Planeten stammt. Ich finde die interdimensionale Hypothese auch ganz interessant. Ich finde die fast noch interessanter als die Standard-außerirdische Hypothese. Jacques Vallée übrigens fand diese Hypothese auch ganz interessant. Der hat die dann irgendwann auch aufgenommen, hat, glaube ich, ein bisschen auch dran rumgeschraubt, die ein bisschen verfeinert, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich hier Blödsinn rede, bitte verbessert mich, aber ich denke, Jacques Vallée war das sehr zugeneigt dieser Theorie und fand die Idee gut, dass verschiedene Universen ineinander verflochten sein könnten. Die fand er ganz gut. Und die finde ich auch gut, die Idee, dass wir alle gemeinsam leben, diese ganzen Ebenen und Dimensionen, die überlappen, wie ich es vor ein paar Folgen auch mit so einem Beispiel angebracht habe, mit diesen durchsichtigen Folien, die dann immer, je mehr Folien du übereinander legst, umso undurchsichtiger wird eben das Ganze. Und so könnte man das eben vielleicht erklären. Ja, wie man dann jetzt mit diesen Dimensionen in Kontakt treten kann, wie man damit interagieren kann, ist eine schwierige Frage. Ja, man könnte jetzt hier natürlich auch anfangen, über DMT und Ayahuasca zu sprechen. Leute, die damit experimentiert haben, die haben mir schon die interessantesten Dinge und über Begegnungen mit seltsamen Wesen erzählt, mit Grey Aliens zum Beispiel. Hat mir jemand was erzählt, hat Grey Aliens gesehen oder sich mit Entitäten unterhalten, die er im Nachhinein gar nicht mehr beschreiben kann. Und die Gespräche waren auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was ich davon halte, keine Ahnung. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe damit noch nie experimentiert. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor. Aber ja, warum versucht man denn eigentlich in andere Welten zu blicken? Für mich ist der Reiz einfach da, weil ich möchte es einfach wissen. Ne? Also ich möchte es einfach wissen. Es gab aber mal Zeiten, da haben die Menschen das aus anderen Gründen gemacht. Ne? Zum Beispiel so schamanische Praktiken. Vielleicht um Heilung zu erlangen von diesen Entitäten oder um mit Naturgeistern in Kontakt zu treten, um von ihnen Hilfe zu erlangen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Manche Leute suchen vielleicht die Selbsterkenntnis, suchen nach Antworten auf ihre offenen Fragen, von denen sie sich sicher sind, dass sie hier vielleicht nicht beantwortet bekommen, in unserer Realität. Keine Ahnung, manche Menschen wollen alternative Realität erleben. Transzendenz, Stichwort Transzendenz. Ja, es ist ein interessantes Thema. Vielleicht, hau ich mal die Geschichte raus, wenn du Bock drauf hast, wenn du nicht noch was anderes dazu zu sagen hast. Die ist nämlich echt spannend, finde ich. Da bin ich vor kurzem drauf gestoßen. Vielleicht, wie gesagt, kennen manche von euch die Geschichte schon, aber hier geht's um einen Mann, der berichtet davon, dass sein Vater, der als Offizier im Vietnamkrieg gedient hat, eines Tages in ein Projekt involviert wurde. Und darin ging es um Nachtsichtgeräte. Es wurden Nachtsichtgeräte getestet. Heutzutage kennt man die Geräte ja mit ihrem grünen Farbspektrum. Das hat jeder bestimmt schon mal gesehen, irgendwie im Fernsehen oder vielleicht sogar in Real Life. Und das war nicht immer so, denn die Soldaten in der Story wurden mit Nachtsichtgeräten versorgt, die im roten Farbspektrum mit bis zu 1000 Nanometern agierten und mit restlich zum Beispiel dem vom Mond gearbeitet haben. So, bis dahin ist es ganz unspektakulär. Gedacht war das Ganze hauptsächlich für Helikopterpiloten, die in der Nacht ja, feindliche Gebiete überflogen und mit diesen Geräten dann zum Beispiel Hitzesignaturen besser wahrnehmen konnten und eben ja, den Feind besser erkennen konnten. Ja, nun besagt die Story, dass Einheiten, die diese Geräte benutzten, sagen wir mal, negative Veränderungen durchgemacht hatten. Psychische Veränderungen. Negative psychische Veränderungen. Also Leute, die diese Nachtsichtgeräte nutzten, die sind teilweise, sagt man, sogar dem Wahnsinn verfallen und waren psychisch gar nicht mehr in der Lage, am Einsatz teilzunehmen. Der Mann, der die Geschichte erzählt, berichtet davon, dass ein Helikopter Schütze, der diese Brille getragen hat, beim Flug über ein friedliches Gebiet, es war bekannt dafür, dass da nicht kein Feindkontakt stattfindet, er fing da plötzlich an, mit dem schweren Bordgeschütz wie wild um sich zu schießen. Also wie so ein Wahnsinniger hat er in die Luft geschossen. Also er zielte nicht auf den Boden, sondern er zielte in Höhe des Helikopters, was natürlich ziemlich scheiße war, denn neben denen flogen noch andere Helikopter aus demselben Bataillon und die mussten dann Manöver durchführen, dass sie nicht abgeschossen wurden. Und als ein Offizier den jungen Mann angeschrien hat und wissen wollte, was los ist, warum er da anfängt rumzuballern, hat er gemeint, er sieht fliegende Dämonen und die Dämonen haben es offensichtlich auf ihn abgesehen, sie möchten ihn angreifen. Und er muss auf die schießen. Und der Offizier hat natürlich gedacht, der junge Mann ist unter Drogen, das war ja nicht unüblich damals im Vietnamkrieg, die Leute haben viele Drogen konsumiert, um das Ganze auszuhalten. Aber der Offizier lässt sich diese Brille geben, setzt sie auf, um besser sehen zu können im Dunkeln. Und er sieht eben auch diese unfassbar schrecklichen fliegenden Dämonen. Und die sind offenbar verdammt sauer, weil sie merken, dass die Menschen sie erkennen können, sie sehen können. Ja, das ist eine heftige Story. Und es das heißt, dass viele der Soldaten, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die diese Technologie getestet hatten, heimgebracht wurden, weil sie nicht mehr imstande waren, dort weiter zu dienen im Krieg. Sie haben erzählt, dass diese Wesen in den Baumwipfeln gesessen hatten und da richtig regelrecht gelauert hatten in den Baumwipfeln. Und auch wenn die dann gemerkt hatten, dass sie entdeckt wurden, sind die weggeflogen und sie waren überall am Himmel, sind im Himmel herumgeflogen, hatten Hörner und große Fangzähne, also wie man sich wirklich so, ja fast so wie so ein Gargoyle, könnte man sagen. Obwohl der Gargoyle ja woanders her stammt, sollte ja eigentlich dann auch böse Geister vertreiben in der Original-Lore sozusagen. Aber interessante Geschichte. Und die erinnert mich immer ein bisschen an den Jack Chavez, von dem ich schon ein paar Mal hier erzählt habe, der mir im Podcast von astralen Parasiten erzählt hat, die nur darauf warten, dass negative Energien entstehen und dann ja, dann sich an einen dranhängen und von diesen negativen Energien eben zehren und davon leben. Was hältst du von der Geschichte? Du bist gestummt.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bis du das am Ende gesagt hast, mit, dass die konkret beschreiben konnten, wie die Wesen aussahen oder wo die genau gesessen haben, habe ich mir ja zuerst gedacht, was passiert, wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet und du guckst trotzdem da rein? Da sagt man immer, das ist nicht gut für deine Augen, das schädigt deine Augen. Ich hatte schon Fragezeichen bei mir gesehen, als du das vorhin schon angesprochen hast mit dieser Thematik, wenn bestimmte Farbspektren auftauchen in einer Geschichte, inwiefern sowas einen Einfluss darauf haben könnte, dass man etwas sehen kann. Und es ist ja bekannt, dass das menschliche Auge ja auch nicht alle Farben so gut aufnehmen kann und manche Farbspektren ja auch für das Auge selber schädlich sind, ja, dass man da zum Teil auch dran erblinden kann. Deswegen soll man ja auch nicht dann in diese Sonnenfinsternis auch reinschauen, soll ja wohl schädlich sein, so. Und die Frage, die ich mir da instant schon gestellt habe, als du das so mit dieser Brille gesagt hast, was ist, wenn dort dann ein Farbspektrum gezeigt worden ist, was das menschliche Auge nicht verkraften kann und deswegen solche Halluzinationen kommen? Das dachte ich, bis du allerdings erwähnt hast, dass die das sehr, sehr genau beschreiben konnten, also Wesen, wirkliche Wesen detailliert beschreiben konnten, dann würde das ja wiederum ausscheiden und dann muss ich aber trotzdem die Frage stellen, auch wenn du gesagt hast, dass zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele Drogen konsumiert worden sind, muss ich trotzdem ja natürlich hier ernsthaft die Frage aufwerfen, mit welcher Wahrscheinlichkeit könnten denn trotzdem Drogen hier im Spiel gewesen sein? Und wie verlässlich ist die Quelle, die beschreibt, dass dieser Offizier, dieser Vorgesetzte das wirklich dann auch gesehen hat? Also, wie verlässlich ist denn die Quelle, worauf sich das ganze Thema hier stützt? Das ist etwas, was ich, glaube ich, von vornherein, glaube ich, erstmal klären möchte, um bewerten zu können, wie glaubhaft ist das? Weil nur weil es, sage ich mal, im Soldatentum entstanden ist, das hat ja schon wieder dann so eine offizielle Form. Und da ist dann natürlich auch die Sache, woher weiß denn jetzt wieder der normale Mensch das? Und wenn es in Militärkreisen sozusagen auch bekannt ist, warum spielt es dann in der offiziellen Militärgeschichte keine Rolle oder spielt sie vielleicht eine Rolle? Und du hast es bisher noch nicht gesagt, das würde mich ja erstaunen, aber ich bezweifle das in diesem Moment auch gerade wieder sehr stark. Wenn es dann so offiziell bekannt wäre, warum wüsste man dann nicht viel mehr drum? Oder verschweigst du noch was dahinter? Du siehst, für mich ist die Quelle hier sehr wichtig, um beurteilen zu können, wie viel ich davon erstmal halten kann oder halten möchte. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Und natürlich ist es bei solchen Geschichten immer schwierig. Ich habe Leute über die Geschichte schreiben, sehen und sagen hören. Dass viele sagen, es ist einfach eine Urban Legend. Viele sagen, sie ist wahr. Und ich habe, was ich gehört habe, war zum einen, dass das ging so, glaube ich, 6 Monate, dieses Projekt mit diesen Nachtsichtgeräten. Und nach 6 Monaten hat man die Nachtsichtgeräte eben ausgetauscht oder den Leuten weggenommen. Und man ging dann irgendwann über dieses grüne Farbspektrum zu verwenden. Und mit diesen roten Brillen war das dann vorbei. Ich möchte noch kurz auf was anderes eingehen. Ich habe diesen Jack Chavez ernannt, der von astralen Parasiten geredet hat, die nur darauf warten, dass negative Energien entstehen und sich an einen dranhängen. Und deswegen fühlt man sich manchmal schlecht und deswegen streiten vielleicht Leute auch manchmal schlecht, diese astralen Parasiten. Das heißt nicht, dass ich es glaube, jetzt dieses ultimativ glaube, diese Geschichte. Ich finde das nur sehr interessant, dass er sich damit befasst und ich finde das alles cool, mir das anzuhören und drüber nachzudenken, mir meinen Kopf drüber zu machen. Auf jeden Fall, ja, wenn es denn sowas gibt, negative Entitäten, die von negativer Energie leben, davon zehren, an welchem Ort gab es denn zu dieser Zeit mehr negative Energien als in Vietnam, sag ich dir, ne? Also, das vielleicht solche Entitäten dort vermehrt aufgetaucht sind. Das hat vielleicht mit der Situation, die damals geherrscht hat, dort zusammengehangen. Das ist nur eine Idee, wie gesagt. Ich weiß nicht, dass ich ultimativ dran glaube. Ich finde das nur interessant, darüber nachzudenken. Warum gab es da so viele dieser angeblichen Wesen und warum haben so viele Leute diese Wesen angeblich gesehen? Okay, aber jetzt offizielle Berichte gibt es natürlich nicht. Du wirst jetzt keinen Militärbericht finden, in dem das drinsteht, vermute ich. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in einem Geheimsafe vielleicht irgendwas darüber gibt, aber du wirst wahrscheinlich online oder so, wenn du da recherchierst, nichts finden. Du wirst mit Sicherheit auch keinen, was weiß ich, hochrangigen Militär finden, der dir das bestätigen wird. Aber was ich gehört habe, selbst gehört habe mit eigenen Ohren, ist der Podcast, den ich glaube, ein Franzose, allerdings auf Englisch gehabt hat, mit dem Sohn dieses Offiziers, von dem ich gesprochen habe. Der Offizier, der im Helikopter die Brille aufgesetzt hat, von diesem jungen Schützen und selbst diese Wesen gesehen hat und dann auch diese Geschichten eben auch gehört hat von anderen Soldaten. Also das wäre die Quelle. Dieser Mann wird vermutlich nicht mehr am Leben sein. So wie ich das mitbekommen habe, ist der Mann selbst schon gestorben, aber der Sohn redet eben über die Sachen, die sein Vater ihm erzählt hat. Ob es jetzt noch mehr Soldaten gibt, ehemalige Soldaten gibt, die davon berichten, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe noch von keinem gehört jetzt, bin aber auch noch nicht ewig lange an der Sache dran. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Da so viel zur Quelle jedenfalls. Das ist der Sohn dieses Offiziers, der im Helikopter selbst durch die Brille geguckt hat.
Das ist ja schon mal besser als die sogenannten schlechten, selbsternannten Journalisten, die dann irgendwelche Sachen aus dem Internet ziehen und da dann die offiziellen Berichte draus machen, wie es angeblich sein könnte und dann irgendwelche Beweise ranziehen. Also gut, wenn da schon der Sohn desjenigen ist, der das erlebt hat, es ist schon ein bisschen glaubhafter, aber man muss da wirklich sehr, sehr stark hinterher sein, weil ich finde, hier reden wir ja über, ich sag mal, da kann man ja auch dann direkt sagen, wenn man daran denkt, dass das möglich wäre, dann sollten auch Engel möglich sein. Also, dass die am Lebensende dann auf einen warten. Also, das ist dann in dem Fall, in dem Moment selbstverständlich. Und lass uns mal über diese Dämonen sprechen. Lass uns mal darüber sprechen, über das Böse, was da wohl an uns zehrt und manche sehen es und ich verstehe das richtig, dass die immer existiert haben drumrum, also diese Dämonen, nennen wir sie mal so jetzt in diesem Fall, dass die um jeden Menschen herum existieren, ist das dann der fortführende Gedanke, was diesen Vorfall dann halt, was das halt mit sich bringt?
Es gibt viele Leute, die den Vorfall in der Form weiter diskutieren, ja.
Okay, das bedeutet dann, dass Dämonen grundsätzlich also für jeden Menschen oder generell halt existieren, nur nicht in unserer Dimension. Ja, das verstehe ich dann richtig.
Nenne es Dämonen. Ich weiß nicht, ob ich es Dämonen nennen würde. Der junge Mann hat es eben als Dämon beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es Dämon nennen würde. Dämon ist ja auch so ein Begriff, den wir uns ausgedacht haben für eine spezielle Art von Entität. Aber
Aber dann lass es ja nur ein Begriff erstmal sein, nicht mit dem, was jeder einzelne Mensch jetzt reininterpretiert. Wenn wir jetzt hier von Dämonen sprechen, sprechen wir eigentlich von einem bösen Wesen, egal wie es aussieht, wo es eigentlich herkommt, was versucht uns zu schaden. So, das ist ein Dämon dann jetzt in diesem Fall und nichts anderes, was man geschichtlich irgendwo mal gehört hat oder reininterpretiert, wenn man spontan an dieses Wort denkt. Also einfach nur das, was einem schaden möchte, ein Wesen, was einem schaden möchte. So, wenn man davon ausgeht, dass das für jeden Menschen oder generell einfach in einer anderen Dimension existiert und das aber trotzdem hier ist und wir sehen es nur nicht, also ist es ja faktisch ja hier auf der Erde ja schon vertreten. Wir können es nur nicht sehen und diese wenigen Menschen, die damals zu dem Zeitpunkt dann da gewesen sind, die sind in die Situation gekommen, dass sie es per Zufall dann gesehen haben. Aber es bedeutet ja, sie sind ja allgegenwärtig, nur jeder von uns, er kann sie einfach nicht sehen, aber das Böse ist hier, das Böse zehrt an uns. Die Frage ist nur, wie stark ist das Böse und in welcher Hülle und Fülle ist das Böse vertreten auf der Welt? Weil viele Menschen leben jeden Tag auf der Erde. Es gibt auch viele Menschen, die sterben. Viele Menschen, die sterben, weil sie Unfälle beispielsweise auch haben. Da kann man ja vielleicht von etwas Bösem ja sprechen, was ja wirklich dann das schlimmst denkbare Ergebnis dann erzielt hat gegen den Menschen, nicht für den Menschen, sondern gegen den Menschen. Und dann ist die Frage, ist das alles dann, wenn sowas Schreckliches passiert, so ein Unfall, ist das ein Zufall? Ist das Schicksal, wie manche Menschen denken und fühlen, alles passiert wegen Schicksal? Glück, Unglück? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Interpretationen, wenn es um sowas Schlimmes geht. Da denkt ja jeder einzelne Mensch verschieden drüber, warum das passiert. Nicht die Tat oder der Vorgang selber, sondern warum das passiert. Aus Unglück, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und wir haben ja über dieses Thema Gut und Böse gesprochen. Ich finde, dass allerdings dann, wenn man das in diesen Kontext sieht, auf das komplette Weltgeschehen, das zu übertragen. Also bei mir in meinem Umkreis passieren den Menschen nicht so häufig so richtig schreckliche Dinge. Eigentlich gar nicht. Das passiert eigentlich nicht. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie viel Böses ist denn dann, wenn wir daran glauben, dass es Dämonen sind oder irgendwas anderes, was uns schaden möchte, was wir halt nicht selber sind, wir Menschen nicht selber sind. In welcher Fülle ist denn das vorhanden? Und wenn ich an meinen persönlichen familiären und Arbeitskreis und wie auch immer, an alle Menschen jetzt gerade denke, die ich so kenne, da ist kaum einem irgendwas richtig Böses widerfahren, wenn man das dann so bezeichnen möchte. Und dann finde ich, dass eigentlich gar nicht mal so viel Böses vorhanden ist, was zumindest vom Bewusstsein der Erde kommt, weil woher soll es dann sonst kommen? Weil es dann ja etwas nicht Menschliches ist. Und dann stellt sich wieder die Frage der Herkunft. Und das geht ja unweigerlich dann wieder da einen mit her. Du kannst ja nicht immer nur das eine beschreiben, was da vielleicht existiert, ohne sofort zu hinterfragen, woher das kommt und warum es überhaupt existiert. Das finde ich sehr schwierig, das einzeln nur versuchen zu betrachten. Ich weiß, dass wir uns, sobald es in die Richtung von diesem Warum und Woher, sobald wir in diese Richtung abdriften, dass wir innerhalb von 5 bis 10 Minuten uns nur im Kreis drehen, weil wir natürlich zu gar keinem konkreten Ergebnis kommen, weil da wirklich nichts vorhanden ist. Immer wenn wir versuchen, darüber zu sprechen, an diese absoluten Anfänge von allen Sachen zu gehen, über die wir diskutieren, dass wir da auf die größten Fragezeichen treffen, weil wir dort auch gar keine Relationsmöglichkeit haben, das irgendwie in den Vergleich zu setzen von dem, was wir als Menschen ja wirklich kennen. Das Maximale, was wir ja reinwerfen können als das Wissen, ist, pure Spekulation in den meisten Fällen. Wie die Frage, wo käme denn so ein Dämon, so ein böses Wesen her? Wo ist denn der Ursprung? Da können wir ja nur drüber spekulieren. Und diese Gedanken stammen ja nur aus unserem menschlichen Bewusstsein, aus unserem Verstand, diese Erfahrungen, die wir mal gesammelt haben. Aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen wirklich bestimmt niemals die Wahrheit des Ursprungs ist.
Ich denke, man muss versuchen, das Böse so ein bisschen zu kategorisieren. Was ist böse jetzt für dich? Ist natürlich böse, wenn jemand dich überfällt und sticht irgendwie ein Messer in den Rücken. Das ist natürlich böse in unserer Interpretation. Ist es für dich auch böse, wenn jemand schwer krank wird und an der Krankheit stirbt? Ist das auch böse? Ich würde das zum Beispiel nicht als böse bezeichnen. Viele würden es vermutlich. Ich will jetzt auch niemanden hier auf dem Schlips treten und die Stiefel kacken, aber ich denke nicht, dass es böse ist. Es fühlt sich natürlich schlecht an und böse an, aber eine Krankheit ist eine Krankheit. Und an vielen Krankheiten ist man leider auch selbst schuld, wenn Leute, die herzkrank werden. Ich habe selbst gemerkt, als ich viel schwerer war, als ich jetzt war, ich habe Atemprobleme so ein bisschen gehabt, ein bisschen kurzatmig immer und Herzrhythmusstörungen und was weiß ich nicht alles, ne? Paar Kilo abgenommen und ein bisschen angefangen, Sport zu machen dann vor vielen Jahren und schon ging das alles besser, ne? Also ist es böse, wenn du krank wirst? Ist es böse? Kann man das als das Böse bezeichnen, wenn du jetzt eine schwere Krankheit hast? Glaube ich nicht. Das ist meine Meinung. Muss man nicht teilen, ist meine Meinung. Natürlich ist es böse, wenn Menschen Böses tun, wenn Menschen die Schwächsten der Schwachen in unserer Gesellschaft angreifen und verletzen und vielleicht im schlimmsten Fall vielleicht sogar töten. Das ist böse. Ist es böse, wenn Menschen sich im Krieg gegenseitig totschießen? Wer hat den Krieg begonnen? Sind das die Bösen? Sind die Soldaten die Bösen? Wer ist der Böse im Krieg? Natürlich ist es schlecht und schlimm, auf Menschen zu schießen. Bist du deswegen böse? Tust du was Böses? Nach der Interpretation der meisten von uns vermutlich schon, aber vielleicht nicht mit böser Absicht. Du willst dir deine eigene Haut retten. Deswegen muss man das vielleicht so ein bisschen kategorisieren, finde ich, das Böse. Muss man drüber nachdenken, was wirklich böse ist. Und noch ein Gedanke zu den Entitäten, die da angeblich rumgeflogen sind, wenn es denn so war. Wer weiß, vielleicht ist es wirklich nur eine Urban Legend, aber wenn nur diese Entitäten sich da versammelt hatten, wie in so einem Spa, weil sie da wirklich in negative Energie baden konnten, weil da so viel Hass vielleicht auch in der Luft lag. Man fragt sich, und das habe ich schon ein paar Mal jetzt gelesen unter Podcast, wenn es um dieses Thema ging, im englischsprachigen Raum. Ja, der junge Mann hat auf die Entitäten geschossen. Warum haben die ihn? Er hat ja gesagt, sie greifen ihn an. Sie haben ja offensichtlich auch mit ihren Schwingen und mit den Flügeln da Manöver geflogen, die aussahen wie ein Angriff, als würden sie direkt auf ihn zufliegen. Warum haben sie nicht angegriffen? Ich denke, das ist genau, wie es andersrum auch ist. Sie können uns zwar sehen, aber nicht mit uns interagieren. Können uns nicht anfassen. Das denke ich. Diese Welten können, man kann vielleicht reingucken in diese anderen Welten. Man kann aber nichts berühren, zum Beispiel. Die können, das ist wie wenn ein Bär so eine Scheinattacke macht. Der kommt aus dem Wald gerannt, stampft ein paar Mal mit den Füßen auf, um dich zu verjagen, dann läuft er wieder weg. Gut, im Gegensatz zu den Wesen kann der Bär dich dann, wenn er will, trotzdem angreifen und fressen. Aber diese Wesen haben vielleicht so Scheinangriffe geflogen, ne? Wenn sie es denn wirklich gab. Denn sie wissen vielleicht genauso gut wie wir, dass wir nichts physisch irgendwie bewegen können und nicht irgendwie da eingreifen können physisch. Das
Also
ist.
am denkbarsten ist ja dann, sage ich mal, diese Theorie, dass man ja schon Geister unterstützt, sozusagen. Ja, dass man sagt, so, das ist ja das, ne? Man sieht einen Geist, man kann den Geist nicht berühren, umgekehrt kann der Geist einen nicht berühren. Das ist es ja im Grunde genommen. Und Geistersichtungen sind ja, wenn man der Anzahl der Berichte glauben mag, gab es ja viele Geistersichtungen. Also das ist ja ein Thema, was wirklich, wirklich viele Beweise angeblich auch hervorbringt, mutmaßlich. Also da gibt es ja richtig viel, was du auch im Internet selbstverständlich findest, ohne das irgendwie nach vorwurfsvoll klingen zu lassen. Aber ich meine, wo soll man sonst immer nach den Sachen suchen, wenn man nach irgendetwas suchen möchte? Es gibt ja viele Medienvertreter, die immer sagen, ja, du hast die Informationen aus dem Internet, das ist ja nicht glaubwürdig. Ja gut, aber wo hast du es denn vorher hergekriegt? Dann gehst du in die Bibliothek und guckst dir das dann an, wie die Pyramiden gebaut worden sind angeblich. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über den Rampenbau, und denkst dir, ja, das kann ja irgendwo nicht sein, und das wurde da als Wahrheit verkauft. So, das ist halt eben die Frage, wo man halt immer seine Quelle da hernimmt, ne? Und mir fällt gerade auf, ich habe so eine bisschen basslastige Stimme. Ich klinge gerade so ein bisschen wie Alex Jones. Sagt
Ja.
dir das was? Und das tut mir ein bisschen leid. Also zumindest für die Leute, die das hier irgendwie mal mitbekommen. Ich bin auf gar keinen Fall Alex Jones. Nein, aber das Thema ist einfach also wenn man das sieht, also diese Betroffenen, dass diese anderen Wesen keinen Einfluss auf einen haben können, warum rastet der Mensch denn sozusagen auch dann trotzdem noch aus? Also warum eskaliert er dann und wird dann praktisch dann in dem Moment verrückt, obwohl er doch eigentlich weiß, dass diese Wesen ihm und seiner Realität nichts anhaben können?
Gut, das wussten die ja vermutlich nicht, ne? Ganz klar. Wenn du sowas noch nie gesehen hast, übersteigt das ja deinen Verstand und dann, was nicht, lies mal die alten Lovecraft-Geschichten. Ist das an der Tagesordnung, dass die Leute irgendwas sehen, was sie nicht verstehen und dann am Ende werden bei Lovecraft sterben alle oder werden wahnsinnig am Ende? Was ich ziemlich cool finde, zumindest in den Geschichten. Lass uns mal komplett durchdrehen mit unseren verrückten Theorien und mir hat letztens einer einen Kommentar geschrieben zu. Ich glaube, zu unserer vorletzten Folge. Daniel Bechmann verstrickt sich wie immer in seinen komischen Theorien. Irgend sowas war das. Und ich rede mich da hier im Kopf und Kragen. So sinngemäß hat er das geschrieben. Ja, hat auch so ein bisschen recht, ne? Weil wir wissen nichts von dem, über das wir reden. Das sind alles nur Ideen. Das sind Gedankengänge, Leute. Das muss man auch nicht wirklich bluternst nehmen, dass wir hier quatschen. Natürlich sind das nur die Gedanken, die uns im Kopf rumspuken, wir sprechen sie halt aus und die sind halt manchmal verrückt und durchgeknallt. Finde ich persönlich finde es nicht schlimm, sich immer dadurch irgendwie negativ oder irgendwie an den Kahn gefahren fühlt. Sorry, es ist halt so. Lass uns aber mal komplett durchdrehen, wie gesagt. Vielleicht reden wir von einer perfekten Symbiose. Diese negativen Entitäten sitzen in ihrer eigenen Dimension, in ihrer parallelen Welt, wo auch immer. Zehren wirklich von unseren negativen Energien, die entstehen, weil wir Tag ein, Tag aus auf der Erde hier nur Scheiße bauen, Krieg betreiben, was weiß ich nicht alles. Mord und Totschlag ist an der Tagesordnung. Die sitzen hier. Jetzt haben diese Jungs diese Wesen gesehen. Die waren angepisst, wurden sauer, weil sie bei der Arbeit gestört wurden oder bei ihrem Snack gestört wurden. Die haben von diesen negativen Energien gerade gezehrt. Wie stellt man sich den Vorgang überhaupt vor? Nuckeln die an einem rum oder wie machen die das? Na, stellt man sich irgendwie komisch vor, die zehren von diesen Energien. Wie stellt man sich's vor? Hat man irgendwie kein Bild im Kopf? Na, aber die sitzen vermutlich einfach nur da und baden in dieser Energie. Es ist vielleicht eine Energie, die, ja, die nimmt man halt einfach auf. Wie ein Schwamm. Okay. Wie gesagt, vielleicht sprechen wir von der perfekten Symbiose. Diese negativen Energien. Wir denken, hey, das sind Dämonen. Die wollen uns ans Leder, die wollen unsere negativen Energien und werden dadurch immer stärker. Hey, vielleicht ist es wie so eine Fabrik, die merken, hey, hier läuft nur Scheiß ab. Hier gibt es so viele negative Energie. Wir nehmen die auf und wandeln die in positive Energie um. Vielleicht ist es ja so rum. Wer weiß, vielleicht hat das damit was zu tun. Vielleicht ist das bisschen positive Energie, das hier auf der Erde vorhanden ist, das Resultat aus diesem Umwandlungsprozess. Negative Energie wird aufgenommen. Vielleicht sind das die perfekten Helfer, vielleicht wollen die uns helfen. Wer weiß, vielleicht entsteht durch diese Entitäten positive Energie. Das ist eine verrückte Idee. Leute, ihr wolltet verrückte Ideen, jetzt habt ihr verrückte Ideen. Kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Wollen wir noch mal versuchen, ein bisschen grenzwissenschaftlich, ein bisschen mit ein bisschen mehr Sanity sozusagen noch mal an den Ursprung zu gehen? Weil ich habe da noch einen Punkt, den ich vielleicht gerne noch mal klären möchte. Oder möchtest du wirklich, dass wir jetzt mal komplett abdriften und uns mal vorstellen, wie diese vermeintlichen Entitäten, so wie du das nennst, ich werde das jetzt auch ab sofort so nennen, die Entitäten, wie die wirklich sind, wie die leben, wie die fühlen, was sie machen? Wofür die es einsetzen, wie die es umwandeln. Möchtest du das? Möchtest du abgespacete Sachen haben? Oder möchtest du noch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit haben?
Ich würde gerne beides hören. Fangen wir mit der ernsten Geschichte an.
Gut. Die ernsthafte Frage, die sich mir erstmal stellt, warum gibt es Entitäten, die sich von Energie erstmal überhaupt ernähren? Das ist das Erste. Und die Unterfrage, warum von negativer Energie? Welche ernsthafte Begründung gibt es wirklich? Und da möchte ich dich direkt auch ansprechen, wenn du denkst, dass es vielleicht ein denkbares Thema ist. Wie gesagt, ohne Judgment. Ich möchte einfach nur verstehen, warum man sich denkt, dass das vielleicht existieren könnte. Warum sollte es Entitäten geben, die sich von negativer Energie der Menschen ernähren? Weil Da muss ich an die Wissenschaft denken, auch wenn ich da selber nicht dran glaube. Die Wissenschaft sagt ja, das sind die Bausteine des Lebens, die müssen existieren, nur dann kann Leben entstehen. Das ist etwas, was natürlich aus, wenn du das, sag ich mal, wissenschaftlich betrachtest, natürlich vollkommen Sinn macht, ist aber etwas, wohinter ich nicht stehe. Daran glaube ich definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass dann das Leben woanders, egal wo es da sein mag, draußen im Universum, dass das nicht zwangsläufig unter den Voraussetzungen entstehen muss, die wir mittlerweile als allgegenwärtig definiert und formuliert haben, dass das immer gegeben sein muss, damit so ein Prozess überhaupt erstmal zustande kommen kann. Das glaube ich nicht. Woanders wird das mit Sicherheit anders möglich sein. So. Aber auch diese anderen Wesen, die aus anderen Materialien bestehen, die werden sich bestimmt ernähren von irgendwas. Die müssen ihr wachsenden Organismus aufrechterhalten, egal aus was sie bestehen. So, das ist aber auch ein normaler Ernährungsvorgang sozusagen. Das, worüber wir hier allerdings reden, ist etwas, dass sich etwas bildet oder davon nährt von Gefühlen und Gedanken und schlechten Taten. Das ist eine Sache. Und das ist das viel Entscheidendere, wenn du schon sagst, von schlechten Gedanken, von schlechten Handlungen, von Bösen, von dem, was der Mensch vollbringt oder was Böses auf der Erde passiert. Wo ist die Grenze, wo etwas Böses passiert, wo sozusagen der erste böse Dämonen-Payback-Point sozusagen schon valide auf der Erde wird, der eingesogen werden kann? Wann beginnt das Böse? Beginnt das Böse beim Töten eines Menschen? Beginnt das Böse, wenn ein Kind einem anderen Kind auf dem Schulhof das Butterbrot in der Pause wegnimmt? Wo ist die Grenze zu dem, wo wirklich dieses Böse beginnt, wo das wirklich zählt? Weil das ist doch etwas, wo ich dann wieder sagen muss, und da kann ich der Community wieder recht geben, denken wir da nicht wieder vielleicht zu menschlich, weil wir das gar nicht beurteilen können, was gut und böse dann in diesem Kontext ist. Weil ich glaube, dass wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, dass da viel mehr böse Points sozusagen als Cashback rauskommen, als wie wenn du bei Rot über die Ampel gehst. Und da ist aber die Frage, ist Rot über die Ampel gehen etwas Böses, wovon sich dann diese Entität nährt oder nicht? Weil es ist ja eine Ansichtssache. In Deutschland ist über Rot über die Ampel gehen total verpönt. In anderen Ländern auf der Welt ist das gar nichts Schlimmes. Da würde nie einer die Augen verdrehen oder irgendwas sagen. Weil in anderen Ländern das Verständnis ganz klar ist, wenn kein Auto in der Nähe ist, gehst du einfach rüber, dieses bekannte Jaywalking. Und dann hat sich das, da regt sich keiner drüber auf. Hier regen sich die Leute drüber auf. Hier ist das Böse sozusagen. Ja, das ist ein Delikt im Straßenverkehr. Deswegen ist da die Frage, diese Ernsthaftigkeit dahinter auch, wenn wir uns darauf einlassen, auf dieses Experiment. Wo ist diese Line? Wo ist diese Grenze zwischen ab hier beginnt das Böse? Wo liegt diese Grenze?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht das Böse ein bisschen kategorisieren. Vielleicht muss man es auch anders betrachten. Vielleicht sprechen wir nicht davon, dass diese Entitäten, wenn es sie denn gibt, nach negativen oder bösen Energien suchen, sondern nach starken Energien. Und da bin ich der Meinung, kann man mir auch gerne widersprechen, gar kein Problem. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin der Meinung, dass Hass eine viel stärkere Energie hat als zum Beispiel Liebe. Hass, wer schon mal wirklich gehasst hat und wirklich im Moment war, während er gehasst hat, der weiß, wie heftig es ist, wenn man irgendetwas hasst oder irgendjemanden hasst, jemanden abgrundtief hasst. Vielleicht gerade in der Situation, wo was Schlimmes passiert und du gerade wirklich einen wahnsinnigen Hass auf jemanden hast, vielleicht auf einen Elternteil, das dich schlägt oder jemand, der dir was ganz Schlimmes angetan hat. Das ist eine viel stärkere Emotion, eine viel stärkere Energie, meiner Meinung nach, als andersrum, als die positive. Positive Energie, sage ich immer, ist eher weich, ist auch stark, ne, aber ist eher so ein bisschen weich. So stelle ich es mir im Kopf jedenfalls vor. Und negative Energie ist auf jeden Fall sehr hart und sehr, sehr, sehr präsent und viel, viel stärker, meiner Meinung nach. Hass ist eine sehr starke Emotion und eine starke negative, ja, wenn man so nennen möchte, Energie. Deswegen suchen sich vielleicht diese Entitäten Quellen mit starker Energie. Die unterscheiden nicht, denen ist denen egal, ob das böse ist. Die kennen vielleicht kein böses Konzept von Gut und Böse. Dich interessiert die vielleicht gar nicht das Konzept von Gut und Böse. Und wenn die etwas tun, haben vielleicht auch nichts Böses im Sinn, in Anführungszeichen. Sie tun es einfach. Da gibt es vielleicht kein Gut und Böse. Sie suchen nach starken, kräftigen Energien, weil die denen am meisten bringen. Und weil du gesagt hast, ja, warum Energien? Warum nehmen sie Energien zu sich? Warum zehren sie von Energien? Ja, gut, das ist halt, das ist eine gute Frage. Das kann man nicht beantworten, ultimativ. Wir brauchen auch Energie. Wir essen. Und das Essen wird in Energie umgewandelt. Und
Ja, aber Energie in einem Lebensmittel ist etwas anderes als Energie in Form von Gefühlen und von Emotionen, die keine Handlungen beeinflussen. Natürlich beeinflussen Emotionen und Gefühle die Handlungen der Menschen. Ja, natürlich tun sie das, aber nicht in diesem, du weißt, was ich meine, eine Emotion kann nicht greifbar sofort etwas ändern. Eine Emotion ändert den Körper, den Verstand in dem Moment, dass man dann manchmal Scheiße baut. Aber die Emotion ist nur der zündende Funke sozusagen in diesem Moment, um diese Kettenreaktion, dass der Körper und der Geist dann ausrastet und man Scheiße baut, ist dafür verantwortlich. Aber die Emotion alleine kann so etwas nicht bewirken. Das kann sie nicht. Sie braucht ja den Körper und dann den Geist, der dann in dem Moment durchdreht, um wirken zu können. Alleine aus eigenem Stand kann eine Emotion gar nichts. Weil sonst ist eine Emotion nur ein Gedanke, ein Gefühl. Mehr ist es ja nicht.
die wäre ja vermutlich auch nicht da, die Emotion, ohne deinen Körper, ohne dein Gehirn, ohne dich. Das, so viel ist auf jeden Fall klar. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, ich denke, das ist aber meine Meinung. Ich denke, dass negative Energie, Hass, sehr stark ist, eine starke Energie, und die suchen eventuell nach diesen starken Energien, nach diesen starken Energiequellen und nehmen die auf. Ja, warum gerade diese starken Energien dann? Ich will sie gar nicht böse Energien nennen, negative Energien nennen, weil ich denke einfach, dass das egal ist, dass das egal ist, von was das kommt. Hauptsache, die Energien
Nur.
sind stark. Und ich denke, es ist natürlich, warum gerade davon, hast du vorhin gefragt, ja, weil es eben, weiß nicht, vielleicht denen ein gutes Gefühl gibt. Wie, hey, wenn du dich irgendjemanden überlegen fühlst, das ist nicht schön, so in Retrospektive betrachtet, natürlich. Irgendjemanden auf Arbeit mal zusammenstauchst, weil du mehr weißt wie er, und der stellt irgendwie, baut irgendwie nur Scheiße den ganzen Tag. Du kannst ihm richtig die Meinung geigen. Und dann sitzt er da und fühlt sich schlecht. Fühlst du dich leider erstmal gut? Denkst dir, boah, jetzt habe ich ihm endlich mal die Meinung gesagt. Da kann ruhig mal da ein paar Minuten sitzen, kann sich mal die Augen ausholen. Das macht gar nichts. Du fühlst dich in dem Moment, fühlst du dich wenig, zumindest für ein paar Minuten, fühlst du dich überlegen, fühlst dich überragend, fühlst dich gut. Gibt dir ein gutes Gefühl. Ein paar Minuten später denkst du, Scheiße, der arme Kerl, ne? Gehst du hin, entschuldigst dich. Ganz klar, aber für so ein paar Minuten fühlst du dich vielleicht ganz gut. Vielleicht ist das so ein Hintergrund einfach, weil man sich einfach gut fühlt, wenn man solche Energien aufnimmt.
Da kann ich hier nichts zu sagen. Ich glaube, weil das ist wirklich sehr, sehr stark situationsabhängig, warum es erstmal zu so einer Situation kommt. Also egal, ob es jetzt auf der Arbeit ist, generell, so ein Konflikt mit einem anderen Menschen, das ist immer sehr stark davon abhängig, ne, was die Momente davor halt waren, um dann drüber nachdenken zu können in Retrospektive, ne, ob das dann wirklich etwas ist, wo man sich im Nachgang dafür schämt oder nicht tut, in dem Fall. Diese ganze Thematik mit diesen Entitäten. Also wir haben jetzt zumindest jetzt mal versucht, erstmal ein bisschen zu ergründen und zu erklären, wie das unter Umständen ja natürlich auch zustande kommen kann und was diese Ernährungsmethodiken vielleicht dann sind. Und den Punkt, den du vorhin erwähnt hast, den fand ich sehr interessant, weil da hatte ich auch bis dato natürlich gar nicht nachgedacht. Wir haben immer über diese negativen Energien, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, als du mich gefragt hast, in welche Richtung könnte das gehen? Black Goo, negative Energie, immer das pure Böse vom Menschen eigentlich immer, wo wir gerade in diese Diskussion ja auch geraten sind. Was bedeutet eigentlich Böse dann wirklich? Wo beginnt das? Wo hört das auf? Ja. Du hast aber gerade gesagt, das muss ja nicht unbedingt was mit etwas Bösem zu tun haben, sondern es kann einfach nur eine Kraft sein, ja. Die Macht in Star Wars, ja. Das kann einfach etwas sein, was wirklich sehr, sehr stark anziehend ist. Wie einfach eine Lampe, die leuchtet, wo rundherum gar nichts leuchtet und das einfach so ein großer zentraler Punkt ist, der so viel Energie ausstrahlt, dass das ein richtig guter Punkt ist, um diese Wesen, und das ist die Frage, Wofür wird das genutzt? Wird es in diesem Kontext gesehen, wie wir das halt sagen oder wie ich das sage, erstmal im Kontext dieser, die ernähren sich davon, um am Leben gehalten zu werden? Oder, du hast es auch gerade schon kurz angedeutet, das Thema, oder wird das, was dort dann von bei uns sozusagen produziert wird, ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst ist, das ist ja mal wieder eine ganz andere Frage in dem Fall. Aber das, was da produziert wird, wird es dann für etwas anderes benutzt, was nicht dem Fortbestand dieser Entitäten entspricht. Also das ist gar nicht dafür notwendig. Die können auch so einfach existieren. Die tun es einfach aus irgendwelchen Gründen. Das wissen wir wieder nicht, ne? Da ist wieder das Thema dieser Biologie vielleicht, dass ich halt eben nicht daran glaube, dass alles eben nur aus diesen Bausteinen bestehen muss, wie wir die definiert haben von wissenschaftlicher Seite aus. Weil das ist halt auch die Frage. Diese Entitäten in ihrer eigenen Welt sozusagen, können die sich gegenseitig berühren? Und warum oder können die durch die Erde fliegen? Sind die sozusagen diese Geister, also können die gar nicht interagieren? Aber warum können sie denn dann beispielsweise auf dem Boden laufen? Weil auch das ist doch eine Interaktion mit der Welt, dass ich als Entität dann auf diesem Boden laufen kann. Dann spüre ich ihn ja, weil er ist ja der Widerstand, sonst würde ich ja durchfallen. Sonst würde ich ja dadurch, dass ich ja nichts berühren kann, gar nicht interagieren kann, würde ich ja direkt zum Erdkern durchplumpsen. Oder tue ich das denn nicht als Entität? Das ist halt eben diese Frage von, wie viel Realität haben diese Entitäten in ihrer eigenen Welt? Auch wenn das unmittelbar genau unsere Welt ist. Ich verstehe das schon mit diesen mehreren Schichten drüber. Aber die Frage ist nur, wo beginnt das und wo hört das dann auf, wenn wir uns schon diese Gedanken machen? Wie ist es eigentlich in deren Realität? Weil wir haben jetzt die letzte Dreiviertelstunde darüber gesprochen, wie Menschen das erfahren, wenn diese Wesen in unsere Welt, in unsere Realität, in unseren Layer sozusagen eintauchen. Darüber haben wir gesprochen. Aber wie ist das denn umgekehrt? Ja, diese Wesen waren vielleicht sauer oder denen hat das nicht gefallen. Ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon, dass wir eine ganz, ganz bestimmte Emotion vielleicht da als Mensch dann gesehen haben. Aber das ist ein so geringer Teil, dass ich das viel, viel interessanter fände oder auch finde, darüber zu sprechen. Was ist denn deren Welt, deren Realität? Wo liegen deren Grenzen, wie ich das gerade sage? Also können die durch den Boden fallen? Sind die halt eben wie Geister? Weil wenn die uns nicht berühren können und uns nicht schaden können, verstehst du den Punkt, den ich meine? Können die dann den Boden berühren mit ihren Wesen, Entitäten, Händen oder können die das nicht? Weil dann müssten sie ja durch den Boden einfach fallen, weil es einfach nicht ihre Realität entspricht. So. Und dann kann man sagen, vielleicht existiert unsere Welt in deren Welt dann nur, wie die Erde einfach so ist, also die pure Natur. Die können beispielsweise durch Gebäude laufen. Die existiert in deren Welt nicht, weil nur dort die nackte Erde sozusagen existiert. Sowas wäre vielleicht denkbar. Ja, das ist das Denkbarste vielleicht in diesem Fall, wenn man so weit geht und darüber ernsthaft nachdenkt, dass sowas vielleicht existiert. Das wäre vielleicht so ein Thema, wo ich mich mit anfreunden könnte, aber ich weiß nicht. Ich fände das auch für diese Wesen halt auch total langweilig, muss ich sagen. Also wir hinterfragen schon unseren Lebenssinn, ja. Wir hatten mal eine Folge drüber gemacht, was ist der Sinn des Lebens, ja? Und diese Wesen haben ja noch weniger Sinn im Leben, weil die können ja dann anscheinend gar nicht interagieren, gar nichts machen. Und wie ist der Alltag dieser Lebewesen? Der Olli vom Podcast. Der hat in den Live-Premieren die letzten Tage oder letzten Wochen immer reingeschaut und hat mir vor ein paar Tagen auch eine private Nachricht geschickt. Und der hat mir eine interessante Frage gestellt. Mach doch mal einen Podcast über das Thema, wenn ein Alien in den Podcast kommen würde zum JWR, welche Fragen würdet ihr diesem Alien stellen? So, hier zum Beispiel, wie lebt der? Wie ist der? Ne? Was nimmt er für Nahrung zu sich? Wie ist einfach so sein Alltag, so sein Leben? So. Denk jetzt nur mal an diese Wesen so. Welchen Sinn haben diese Wesen für sich in ihrer eigenen Gemeinschaft? Also, wo ist da wirklich die höhere Bestimmung? Weil die eindeutige höhere Bestimmung sehe ich in diesem direkten Vergleich eindeutig beim Menschen. Der Mensch erschafft und erschafft und erschafft. Natürlich schafft er sich dann auch durch diesen technologischen Fortschritt irgendwann komplett selber wieder ab. wo dann wieder alles resettet wird, vielleicht irgendwann. Ja, so weit kommen wir. Aber wir sind im Gegensatz zu dieser Wesen, weil wir reden einfach nicht darüber, wie deren Welt, deren Existenz, deren Dimension ist. Wir machen viel, 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 viel mehr. Wir sind viel, viel bedeutender für das komplette Universum, weil wir wirklich etwas machen, wo wir mit, und lass es nur das sein, wo wir einfach nur mit interagieren können, was diese Wesen nicht können. Also könnten die doch eigentlich gar nicht so viel Macht über uns ausüben. Die haben doch viel weniger. Warum haben die Superkräfte? Wenn man es mal so vielleicht betiteln möchte, oder ein Einfluss auf den Menschen, dass die an Menschen, Völker oder die ganze Welt beeinflussen können. Ist das deren einziger Sinn, warum die existieren? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Junge. Das weiß ich einfach nicht.
Das sind ein Haufen Fragen, Alter. Die wird dir vermutlich keiner beantworten können. Ich denke, dass diese andere Welt, nennen wir es einfach so, dass diese Welten noch nicht dafür gedacht sind, dass sie aufeinander prallen und dass die eine Welt die andere entdeckt und sieht. Ich glaube, ich stelle mir das vor wie so eine Symbiose, wie ich vorhin gesagt habe. Es gehört zu unserer Welt, zur Natur dazu. Wie viele Dinge im Wald zum Beispiel miteinander einhergehen und füreinander da sind und miteinander Symbiose betreiben, aber sich gegenseitig im Prinzip egal sind und die es manchmal gar nicht wissen, dass sie es tun oder in der Regel gar nicht wissen, dass sie es tun, so ist es bei uns auch. Wie gesagt, es könnte, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein perfekter Kreislauf sein. Sie nehmen sich Energie und geben uns Energie zurück. Vielleicht ist es einfach so zu betrachten und dass wir da reingucken können, das ist halt unserem Forscherdrang zu verdanken, dass wir halt durch Zufall mal irgendwas gebaut haben, um da reinzugucken, ob es jetzt dieses Nachtsichtgerät vielleicht war, ob das stimmt oder nicht. Sei es mal dahingestellt. Oder was auch immer wir erfinden. Das Ding, das Thema mit den Schwingungen, mit den Frequenzen, vielleicht diese Resonanzkammern, vielleicht dies, vielleicht das. Es war vielleicht niemals vorgesehen, dass diese Welten voneinander wissen. Wie es da aussieht, ob die auf dem Boden laufen können, ich denke ja. Das ist eben deren eigene Welt, so die fühlen sich da mit Sicherheit genauso, wie wir uns in unserer Welt fühlen, physisch vorhanden. So stelle ich mir das jetzt auf jeden Fall vor, laienhaft, ohne es zu wissen natürlich. Ich denke, es ist nicht vorgesehen, dass man aufeinander trifft. Und deswegen, wie gesagt, muss man immer dazu sagen, wenn diese Geschichte stimmt, wirken die vielleicht auch aggressiv und haben versucht, uns zu verscheuchen. Stellt sich auch die Frage, wie haben diese Wesen dann diesen Typen gesehen, weil er die Brille auf hat? Nur, dass er die Brille auf hat und sieht irgendwas, sieht diese Entitäten, das muss noch lange nicht heißen, das sind auch die Gedanken, die ich mir machte dabei, als ich das mir angehört habe. Er hat die Brille jetzt auf, okay, seine Augen sind jetzt in der Lage, diese Wesen zu sehen. Und haben diese Wesen ihn schon die ganze Zeit gesehen? Oder haben die einfach nur erkannt, okay, er sieht uns jetzt? Haben die ihn nur erkannt, weil er geschossen hat? Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich das gehört habe, die Geschichte.
Davon bin ich die ganze Zeit ausgegangen, dass diese Brille sozusagen, wie wenn du in 3D-Film gehst, dass die dazu einfach nur da ist, dass du das eben halt klar sehen kannst, dass die Brille nicht ausschlaggebend notwendig dafür ist, dass diese Wesen erst existieren. Das glaube ich nicht. Also wenn wir schon so weit gehen, dass wir sagen, sowas könnte existieren, existieren die auch ohne dieses Device, dass wir überhaupt imstande sind, die zu sehen. Also das glaube ich am allerwenigsten. Also wenn, dann sind die 24/7 hier überall und diese Brille war nur ausschlaggebend dafür, dass wir in den Genuss gekommen sind, sie jetzt das erste Mal zu sehen, aber trotzdem sind sie, ob Brille oder ohne, permanent da.
Diese Wesen hatten keine Brillen auf, das meine ich eben. Diese Wesen können uns offensichtlich sehen, wenn sie denn da sind, in Wirklichkeit. Diese Wesen konnten die Helikopter sehen, die konnten die Soldaten sehen, die können sie offensichtlich die ganze Zeit wahrnehmen, leben also mit ihnen und wissen, aha, uns kann keiner sehen, also bis zu dem Tag. Vielleicht dachten die sie, okay, uns kann keiner sehen, alles cool, das ist eben ein ganz normaler Vorgang und irgendwann wurde diese Normalität eben durchbrochen, indem wir eben durch diese Brille geguckt haben und realisiert hatten, okay, jetzt kann uns doch jemand sehen. Das ist scheiße. Was sagt uns das, dass sie uns vielleicht die ganze Zeit sehen können, wir sie aber nicht? Heißt das, sie haben einen wichtigeren Job als wir? Ist deren Aufgabe, deren Job wirklich so viel wichtiger als unsere? Warum können oder müssen sie uns sehen? Ist es Zufall, dass sie uns sehen? Was sind die Gründe dafür, dass sie uns sehen? Ja, das sind Fragen, die wird dir keiner beantworten können. Ich finde das ganz spannend, darüber nachzudenken. Und ich finde es auch ganz spannend, dass dieses rote Farbspektrum damit zu tun hatte. In den späten 1800er und 1900er Jahren gab es schon Ideen von diversen Autoren, die Geschichten geschrieben haben, in denen man darüber berichtet hat, wie eben Welten oder Wesen oder sowas durch Farbspektren oder Schwingungen sichtbar zu machen. Es gibt eine Geschichte von H.P. Lovecraft, wo ich ja ein großer Fan bin. Da geht es um einen Forscher, der eine Maschine erfindet, die eben Schwingungen erzeugt. Und wenn man eben im Dunstkreis dieser Maschine steht oder sitzt oder wie auch immer, macht das sozusagen das Jenseits sichtbar. Man sieht diese wahnsinnig furchtbaren Entitäten dann überall rumfliegen es öffnet sich eine ganz krasse Welt. Und ja, eben, guck mal, Lovecraft, wann der diese Geschichten geschrieben hat, wie lange das her ist, ne? Damals haben sich die Leute schon Gedanken gemacht und vermutlich waren Leute wie Lovecraft das nicht der Einzige, ne? Also es gibt noch ganz viele andere Autoren auch, die dieses Konzept irgendwie aufgegriffen haben und dann Farbspektren benutzt hatten, um irgendwas sichtbar zu machen oder eben Frequenzen, wie gesagt, Schall. Inspiriert wurden diese Autoren sicher durch die Wissenschaft, die gerade dabei war, den Elektromagnetismus zu erforschen, um besser zu verstehen um ihn besser zu verstehen. Man hat darüber philosophiert, ob es vielleicht unsichtbare Strahlung gibt, die man mit Hilfe der richtigen Technik sichtbar machen kann zu dieser Zeit, also die späten 1800er, frühen 1900er Jahre, muss ich sagen, ne? Hat man darüber nachgedacht, hey, gibt es vielleicht unsichtbare Strahlen? Kann man sie irgendwie sichtbar machen? Man hat angefangen, Radiowellen zu erforschen damals zu der Zeit. Man hat die Röntgenstrahlung entdeckt zum Beispiel. Das war auch so in dem Dreh. Das alles muss ja für die Leute damals, zumindest für die Laien, für so Menschen wie du und ich, die keine Wissenschaftler waren und vielleicht sogar für die Wissenschaftler selbst, für die muss das ja wie Science Fiction gewesen sein. Für die muss das ja auch irgendwas Übernatürliches gewesen sein, wenn du sowas entdeckst, ne? Man hat auch angefangen, im frühen 20. Jahrhundert zum Beispiel die Infrarot- und Ultraviolettfotografie zu erforschen. Auch ganz spannend. Eine Technik, die es möglich macht, Bilder eben für das nichtmenschliche, für das menschliche Auge. Unsichtbaren Spektrum aufzunehmen. Da gab es einen Astronomen, der hieß Robert Wood oder Robert W. Wood. Der war 1910, hat er festgestellt, dass man Infrarotstrahlen auf Fotopapier festhalten kann. Wie hat das gewirkt auf die Leute damals, das muss doch auch für die irgendwie mindblowing gewesen sein, als sie das festgestellt hatten. Das nicht die Tatsache, dass sie das festhalten konnten. Die hatten ja Idee, dass es da irgendwas gibt, sonst hätten die da nicht experimentiert. Aber dass dann wirklich was da ist, das man nicht sehen kann und dann sichtbar machen kann, der Gedanke ist doch verrückt, oder?
Wie nennt man einen kleinwüchsigen Astroforscher?
Keine Ahnung.
Ein Astrognom.
Sehr gut.
Es tut mir leid, aber der ist mir gerade so spontan eingefallen, dass ich den einfach mal kurz unterbringen musste.
Hau ruhig raus, alles gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Sorry, dass ich, ja.
Der Astrognom.
Der Astrognom, genau. Auch damals zu der Zeit ging es auch los, dass man die Quantentheorie und die Idee, dass sich Dinge auf subatomarer Ebene anders verhalten als auf der makroskopischen Ebene, heißt das, glaube ich. Das hat sicher die Fantasie des ein oder anderen Autoren eben beflügelt, denke ich mal, ne? Also, da gab es viele sehr interessante Entdeckungen und Forschungen zu der Zeit. Und die Leute hatten die geilsten Ideen. Wie gesagt, ich sag nur Lovecraft, ne? Es gibt noch viele andere, aber ich bin halt eben Lovecraft-Fan und in seinen Geschichten hast du eben ganz oft das Konzept von anderen Welten oder Wesen aus anderen Dimensionen. Die Leute haben schon immer drüber nachgedacht. Das gibt's schon immer, ne? Und noch viel früher auch. Wie gesagt, Leute haben diese Rituale abgehalten mit Ayahuasca, versucht mit Naturgeistern, wie schon gesagt, in Verbindung zu treten, etc. pp. Es ist wahnsinnig interessant. Es gibt übrigens noch eine Geschichte aus einem Kriegsgebiet. Bei der Schlacht von Mons im Ersten Weltkrieg haben Soldaten davon erzählt, dass sie angeblich eine Engelsgestalt am Himmel gesehen haben, während des ganz schweren Gefechts. Und es gab angeblich noch weitere geisterhafte Gestalten, die haben sich vor ihren Schützengräben aufgebaut. Und die haben ihnen angeblich im Kampf beigestanden. Es ist sogar davon die Rede, dass es Geister Bogenschützen gewesen sind, die sogar Pfeil abgeschossen haben sollen und so. Ist eine verrückte Geschichte, kann man nachlesen online. Es gibt angeblich auch ein Tagebuch und spektakuläre Fotodokumente zu diesem Vorfall. Habe ich jetzt nicht viel gefunden dazu oder nichts, was man als glaubwürdig bezeichnen könnte. Aber es ist interessant, dass es auch wieder in einem Kriegsgebiet war und während eines schweren Gefechts, dass da eben solche Entitäten aufgetaucht sind, angeblich. Natürlich, kann natürlich auch jetzt eine Geschichte sein. Aber es haben viele Leute, viele Soldaten davon berichtet. Es hat nicht nur einer jetzt gesehen oder zwei. Also es ist eine ja, vielleicht war es eine Massenhalluzination. Wer weiß es schon, ne? Spannendes Thema auf jeden Fall.
Ich erinnere mich an die Folge, als Robert Fleischer zu Gast war. Da ging es doch auch um eine Thematik, die Robert angesprochen hat, bezüglich eines Soldaten, der aus dem Kriegsgebiet wieder zurückgekommen ist, der natürlich auch diese posttraumatischen Erfahrungsstörungen macht. Wie das viele, viele Tausende ja auch wirklich haben, die aus solchen Höllensituationen wieder, wenn sie zurückkehren, wieder zurückkehren und dann wirklich teilweise bis zu ihrem Lebensende davon gezeichnet sind, in jeder Art und Weise, dass das immer wieder im Geiste auftaucht, immer wieder permanent im Kopf vorhanden ist. Wir haben einmal eine Folge gemacht, da ging es, ich glaube, um Träume und Reinkarnation. Und da haben wir doch mal über unsere schlimmsten Albträume, glaube ich, mal gesprochen. Eine der ersten Episoden, die wir überhaupt mal gemacht haben. Und da habe ich auch mal über einen Albtraum erzählt, den ich als junges Kind bis zum jugendlichen Alter fast jeden Abend hatte, wo ich nachts immer wieder aufgewacht bin, weil ich aus diesem Traum halt nicht entfliehen konnte. So. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen ganz, ganz schlimme Dinge erleben, dass das sich natürlich in den Kopf einbrennt. Über das, worüber wir hier sprechen, das, ich finde es manchmal sehr schwierig zu versuchen, zumindest zu versuchen, zu beurteilen, wo wirklich dieser Wahrheitsgehalt hintersteckt. Weil das Thema ist auch, wir reden hier über Soldaten, die wieder in Kriegsgebieten im Einsatz waren, wo natürlich die Voraussetzung für einen normalen Geisteszustand während des Aufenthalts des Soldaten in Vietnam natürlich nicht gegeben worden ist, weil Krieg geherrscht hat. Wenn die dort einfach nur da gewesen sind für ein paar Monate und da wäre kein Krieg gewesen, dann wäre vielleicht sowas nicht passiert. Aber die waren ja auch da wieder in diesen extremsten Situationen und dafür muss man nicht einmal, glaube ich, nicht mal direkt an vorderster Front sein, sondern einfach nur in der Situation zu sein. Du bist gerade in diesem Land und es herrscht halt Krieg, dann ist eine gewisse Grundanspannung bei jedem ja schon da. Das heißt, dort ist ja schon mal eine unfassbare Anspannung definitiv sehr wahrscheinlich. Ich war zum Glück noch nie in so einem Gebiet, aber definitiv bestimmt zu spüren. Und die Frage da ist natürlich, diese Grundanspannung, ne, und da geht es ja um das Thema Energie und wie wirkt das denn, ne? Kann diese Energie dieser ultimativen Anspannung, weil es auf einen ganz, ganz kleinen Punkt eigentlich zentriert ist, ne, hat die irgendwo eine Auswirkung in vielleicht andere Dimensionen und Welten? Aber ich möchte da nicht zu viel, insbesondere bei diesen Situationen möchte ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil wir nehmen Soldaten als Fokuspunkt dafür, um zu versuchen, irgendetwas Übernatürliches zu erklären. Und das finde ich, auch wenn das offizielle Berichte dann von dem Sohn von einem, dem es passiert ist, ne, das muss man auch immer wieder sagen, ne, dem es passiert ist. Ich finde, dass den Soldaten, auch wenn sie vielleicht daran geglaubt haben, oder das wir als Halluzination gesehen haben, wegen Drogen oder wegen Krieg oder sonstigen Gründen. Ich finde es gegenüber Soldaten und generell Menschen, die da in einer ganz, ganz schwierigen Situation, egal auf welcher Seite sie gestanden haben, es hätte ein Soldat auch von der anderen Seite sein können. Es ist mir egal. Es geht einfach nur um die Situation. Ich finde es in dieser Situation, in diesem Fall, was das speziell angeht, finde ich das nicht angebracht. Weil, also darüber zu diskutieren und oder das als Anlass zu nehmen, darüber zu spekulieren, ob es vielleicht Wesen oder Entitäten in anderen Dimensionen gibt, finde ich dort sehr respektlos eigentlich, weil diese Menschen zu dem Zeitpunkt den schlimmsten Sachen eigentlich ausgesetzt waren. Dann möchte ich lieber über 10 Fälle sprechen, wo Menschen halt Erfahrungen gemacht haben oder nochmal mit dem lieben Oliver drüber sprechen, über diese anderen Dimensionen vielleicht, um zu gucken, wo es greifbare Sachen aus dem Alltag gibt. Da würde ich viel lieber drüber diskutieren, als einen Kriegsschauplatz Anlass dafür zu nehmen, diese Theorien zu verbreiten oder darüber zu diskutieren. Und das ist genau der Knackpunkt einer Sache mit dieser grenzwissenschaftlichen Thematik, was das hier betrifft. Dann möchte ich lieber, wie ich es gerade sage, dann lass uns einen neutralen Boden finden, Augenzeugenberichte von Menschen, die in keiner besonderen Situation waren. wo Sachen vielleicht nachvollziehbar sind, weil es vielleicht andere gesehen haben, weil die Leute nicht durchgedreht sind. Dann lass uns lieber darüber sprechen, als uns diesen Kriegsschauplatz nochmal als Beispiel dafür zu nehmen, zu sagen, ja, die waren vielleicht besonderen Situationen ausgesetzt, aber die sagen, die haben das definitiv gesehen. Selbst wenn die das gesehen haben, selbst wenn sie es gesehen haben, ja, ich kann aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht der Dinge, kann ich hier nicht sagen, aufgrund von, dass das wirklich existiert, was sie da gesehen haben, ob die krank waren, weil diese ganzen Situationen, diese ganzen Zustände, die mitgenommen haben, oder weil die unter Drogeneinfluss standen, oder Grund Nummer 4 oder Grund Nummer 5. Und beliebig weiter erweiterbar. Da gibt es keine definitive Antwort. Und wir reden hier über einen Menschen, der das beschrieben hat. Und nicht mal den können wir analysieren oder können dazu 100% sagen, das, was er da gesagt hat, das, was er gesehen hat, ist entweder wahr oder es ist falsch. Das Irdische, das Greifbarste an der ganzen Sache, der Mensch, der es selber erlebt hat. Und das ist ja eben dieser Punkt dieser vielen Berichte immer. Wir haben keine mittelbare, direkte Greifbarkeit bei den Leuten, die das wirklich, wirklich erlebt haben, die auf dieser Seite aber auch wirklich etwas berichten oder zeigen können. Ich kriege schon wieder Bauchschmerzen, wenn ich dann höre, der Sohn von dem, der es dann erlebt hat. Natürlich, wenn das vor 40, 50 Jahren passiert ist, ja, da kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass diese Menschen immer noch leben, denen das widerfahren ist und die dann heutzutage noch darüber berichten. Natürlich kann ich nicht davon ausgehen, aber der Regelfall ist doch häufig, es wurde weitergegeben, aber man redet nicht mehr so häufig mit der Person, die es unmittelbar betrifft. Und das ist etwas, was ich auch in der letzten Folge gesagt habe, mit diesen, als wir über die Pyramiden und Stonehenge gesprochen haben, diese besonderen Bauten, die der Mensch heutzutage nicht erklären kann. Da reden wir immer über Sachen, die sind in der Generation Mensch vor uns entstanden, nicht die heutige moderne Gesellschaft. So, und so verhält sich das auch dann mit diesen besonderen Sichtungen, ja. Die Sachen, die wir heute sehen, diese Jellyfish-Thematik zum Beispiel, oder wenn wir dann über Kongressanhörungen sprechen, das ist alles immer mittlerweile sehr technisch. Viele Videos, viele angebliche Videobeweise, Fotobeweise, dann wird das vorgelegt und dann gibt es Augenzeugenberichte über die Sachen, über die wir sprechen, die dann schon ein bisschen länger her sind, wie über das Thema von heute zum Beispiel. Da reden wir immer über Berichte, aber über nichts anderes, weil natürlich keine andere Möglichkeit damals da war, wenn man das mal als Entschuldigung vielleicht da vorauslegen möchte, das vielleicht auch aufzuzeichnen. Und deswegen bin ich da ganz vorsichtig, weil ich finde, dass so eine Soldatenstory, ich möchte es jetzt einfach mal nur so bezeichnen, total oberflächlich, aber so eine Soldatenstory, glaube ich, ist nicht das Paradebeispiel dafür, das als Analysepunkt zu nehmen, um dann zu sagen, lass uns doch mal mit dieser Geschichte versuchen aufzuarbeiten oder lass uns zu versuchen zu ergründen, ob diese andere Dimension mit anderen Entitäten, Wesen, Gefühlen, gut, böse, wie auch immer, ob das existiert. Ich halte das in dem Fall, halte ich das aus Respekt der Menschen gegenüber, die diese Zeit damals erlebt haben, halte ich das für ein schlechtes Beispiel.
Das sehe ich anders. Aber das macht ja nichts.
Oh, what the hell?
What the hell? Ich glaube, wir lassen das mal so stehen, was du gesagt hast. Es war lang genug heute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr interessant. Ist immer wieder ein spannendes Thema. Und es gibt viele verschiedene Aspekte zu beleuchten. Wer weiß, was in Zukunft noch kommt zu dem Thema. Leute, ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie uns in die Kommentare. Ich bin durch, Dean.
Meine lieben Freunde des JWR Podcasts, das war eine sehr, sehr spannende Episode. Wir haben mal wieder nichts geklärt. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr noch nicht abonniert habt, also ich bitte euch, wir sind jetzt schon so lange da und wir haben in der letzten Live-Premiere, wir hatten, glaube ich, maximal 43 Zuschauer oder so gehabt. Also immer zwischen 30 und 35. Ich weiß noch, die ersten Episoden, da hatten wir so drei, vier. Da waren zwei von uns, ja, also du und ich, ja, und dann noch irgendjemand anderes, der sich da zufällig verirrt hat. Und ja, ich kann nichts anderes sagen, als wenn euch das weitergefällt, was wir tun und treiben und machen, auf jeden Fall einen Kommentar unter die Folge setzen. Die Live-Premiere geht immer ordentlich ab. Auf jeden Fall nicht vergessen für den Algorithmus, ne, ein kleines Kommentärchen drunter legen. Vielleicht wieder Hashtag, wer es bis hierhin in der Live-Premiere geschafft hat, Bill Gates der Dritte, ja, Bill Gates 3, Hashtag Bill Gates 3, wo du dich mal gewundert hast, was das eigentlich sollte, das sollte man wieder einführen. Und ansonsten Wir sehen uns in der nächsten Woche. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.